Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung, sagt Gabi Fröhlich. Heute hören Sie in unserer Reihe Lebenslinien wieder eine berührende Lebensgeschichte. Diesmal geht es um ein Leben mit MS. Die Diagnose Multiple Sklerose, kurz MS, ist für Betroffene nach wie vor meistens ein Schock. Wenn man etwas über die Krankheit weiß, dann sind es meistens Angstszenarien wie Lähmungen, Rollstuhl und Hilfsbedürftigkeit. Daniela Sachs lebt mit MS und zwar schon seit 26 Jahren. Allerdings merkt man ihr von außen auf den ersten Blick nichts von der Krankheit an, was schon recht ungewöhnlich ist. Dennoch bestimmt Multiple Sklerose ihren Alltag. Wie sie sich darin getragen weiß in dieser Krankheit, das erzählt sie uns heute. Daniela Sachs ist uns zugeschaltet aus Landsberg am Lech. Herzlich willkommen, Frau Sachs.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Frau Sachs, wir haben Sie kennengelernt, weil Sie bei uns auch als Ehrenamtliche bei Radio Horeb mitarbeiten im Hintergrund. Was machen Sie da so?
Als Ehrenamtliche, da bekomme ich halt Filme von Vorträgen und dann schreibe ich einfach auf, was gesagt wurde, und ich kann das so schlecht ausdrücken, was ich da mache. Ich habe dafür keinen wirklich guten Ausdruck. Es tut mir leid. Vielleicht haben Sie ja.
Also Sie transkribieren dann
wahrscheinlich,
Vorträge.
Ich weiß.
Genau. Also es gibt so ganz viele Arbeiten, die man im Hintergrund machen kann, und da arbeiten Sie bei uns eben als Ehrenamtliche mit. Vielen Dank dafür erstmal. Sie haben ja als eine relativ umfassendere Ausbildung, haben Theologie studiert, sind auch Übersetzerin mit Russisch und Englisch, haben in Russland gelebt. Da hören wir vielleicht später noch ein bisschen mehr von. Und Sie leben als Gottgeweihte mit Privatgelübden. Also wie diese Gottesbeziehung auch Ihr Leben geprägt hat, gerade Ihr Leben mit der Krankheit, das erfahren wir dann jetzt heute in der Sendung. Freue ich mich drauf. Frau Sachs, vielleicht einmal für alle, die es nicht so genau wissen. Multiple Sklerose, was heißt das eigentlich genau? Was passiert da im Körper?
Ach, wissen Sie was? Das weiß ich selber auch nicht genau. Das wissen die Ärzte besser, und auch die Ärzte, glaube ich, wissen es nicht alle ganz genau. Weil es gibt ja nicht zufällig so verschiedene Verläufe von Multipler Sklerose. Ich habe das mal gehört. Es gibt diesen Spruch, Multiple Sklerose ist bei jedem anders. Und in gewisser Hinsicht stimmt das auch. Also der eine hat die Symptome seiner Multiplen Sklerose, der andere hat ganz andere Symptome. Der dritte, wie ich zum Beispiel, hat also nach außen gar nichts zu sehen. Der vierte ist im Rollstuhl, der fünfte ist irgendwo in der Mitte, ja. Ich kann das Ihnen echt nicht sagen, weil ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass ich mich mit der Krankheit als solcher nie so viel beschäftigt habe. Das haben mir meine Verwandten und so gemacht. Meine Mutter zum Beispiel hat sich sehr viel damit beschäftigt, ich aber nicht.
Also es heißt, die Ursache für diese ganz vielen verschiedenen, also multiple heißt ja eben schon viel.
Ja, viel, ja.
Die Ursache insgesamt ist so etwas wie eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems.
Ja.
Das ist immer so, das steht am Anfang.
Ja.
Warum man das bekommt, warum wer das bekommt und andere nicht, die Forschung scheint da noch im Dunkeln zu tappen.
Ja, das ist eigentlich also unbekannt, soweit ich jedenfalls weiß, ist es unbekannt. Mhm. Warum man es bekommt, ist unbekannt. Und warum, wer und wann es bekommt, ist auch nicht bekannt.
Ja, bei manchen ist es ganz jung, bei manchen ist es im älteren Alter schon. Also auch da, also es gibt viel Geheimnisvolles um diese Krankheit nach wie vor. Wann haben Sie denn erfahren, dass Sie MS haben? Also Sie haben vor 26 Jahren, aber wie alt waren Sie damals? Was waren damals die Umstände?
Vor 26 Jahren, da war ich wahrscheinlich da war ich 31, soweit ich mich erinnere, als ich die MS bekommen habe. Es war so, also ich war in Altötting, das war damals der 6. bis 11. August 1996. Da war das erste internationale Jugendforum der Gemeinschaft Immanuel, das fand in Altötting statt. Und da war ich auch dabei. Und da habe ich die ersten Symptome dieser Krankheit gespürt. Die ersten, ich habe vorher nie was gemerkt. Manche Leute haben ja, habe ich ihnen zumindest gehört, vorher schon leichte Symptome, also mehrere Jahre lang manchmal sogar. Sie wissen zwar noch nicht, dass es MS ist, aber nachher kann man dann feststellen, das war schon ein, war schon Vorbereitung sozusagen auf die MS. Oder das waren auch schon Symptome von der MS. Und bei mir, ich hatte aber gar nichts. Es kam sozusagen völlig vom Himmel. Ich sage es das mal nicht aus Spaß, sondern so, weil es war wirklich so, dass es völlig aus dem Nichts kam für mich. Da hatten wir also Austauschgruppen während des Jugendforums. Und da war ich auch in einer Austauschgruppe. Und damals hatten wir die Möglichkeit, über uns von der Austauschgruppe beten zu lassen. Ja, und ich war die einzige unserer Austauschgruppe, die das Gebet halt um das Gebet gebeten hat oder es in Anspruch genommen hat. Und da kann ich mich noch erinnern, dass damals, das war ein Seminarist der Gemeinschaft Emmanuel, der hat damals schon ein Wort gezogen, weiß ich nicht, ob Sie das wissen, dass die Gemeinschaft Emmanuel, früher jedenfalls, wahrscheinlich heute auch noch, so diese Praxis hat, immer Worte aus einem Brotkasten
Also Worte der Heiligen Schrift.
Genau, dass man dann ein Wort halt ziehen kann oder nicht ziehen, je nachdem. Und so ein Wort war das. Und das war Nahum 2,1. Seht auf den Bergen die Schritte der Freudenboten. Er verkündete Frieden des Freudenboten. Verzeihung. Juda, feiere deine Feste, erfülle deine Gelübde, denn der Unheilstifter durchstreift dein Land nicht mehr. Er ist völlig vernichtet aus. So, das war eigentlich ein sehr positives Wort, aber die folgenden, während der folgenden Tage des Jugendforums nahm das Taubheitsgefühl, das war das erste Symptom bei mir, ein Taubheitsgefühl, ein Kribbeln, angefangen vom rechten Fuß, von der Zehe im rechten Fuß, das nahm immer mehr zu und zu und zu und ging immer weiter auf der rechten Seite, immer weiter nach oben, bis schließlich es, als ich das erste Mal dann zum Arzt gegangen bin, da hat es bereits dieses Taubheitsgefühl die gesamte rechte Körperhälfte erfasst, aber wirklich nur die rechte Seite. Also es war wie, als ginge durch den Körper, in der Mitte des Körpers, von oben nach unten ein Strich und da war links war nichts und rechts war ich total taub.
Mhm. Also Sie haben einfach kein Gefühl gehabt, wenn Sie was angefasst haben.
Nee, es war so, Gefühl hatte ich in gewisser Hinsicht schon noch, sondern es war, Sie kennen das ja sicher, wenn wir sagen oft manchmal, mein Bein ist eingeschlafen oder mein Hand. Ja. Und so war es. Es war total, es hat so gekribbelt, ganz stark war das auf der rechten Seite. Und da hatte ich natürlich kein korrektes Gefühl mehr. Ein bisschen hatte ich noch, aber nicht mehr wirklich, das normale Gefühl hatte ich nicht mehr, nein.
Ja, und was hat der Arzt dann gesagt?
Und der Arzt, der erste, der hat mir gesagt, ich soll am nächsten Tag wiederkommen, wenn es schlimmer wird. Sonst hat er gar nicht viel gesagt beim ersten Mal. Und am nächsten Tag ist es aber schlimmer gewesen, nämlich über Nacht wurde es bei mir halt leider immer schlimmer. Und dann hat er, Moment, dann... Das war der erste Arzt. Der war ein Neurologe in Bad Reichenhall. Und dann bin ich aber zurück nach Kaufringen gefahren, also nachdem ich bei diesem ersten Arzt war. Mhm. Und dann habe ich dort, glaube ich, gleich einen Termin für Kernspint machen sollen, für eine Kernspint-Tomographie. Mhm. Und weil die Beschwerden nahmen täglich zu. Also die rechte Seite war wie unter Strom. Das ist wirklich sehr unangenehm. Für mich war es jedenfalls, ich glaube für jeden wäre es sehr unangenehm. Mhm. Und also diese Kernspintomographie, die sollte in Augsburg durchgeführt werden. Und das Ergebnis der Kernspintomographie war dann Entzündungsherde im Gehirn. Das war das Ergebnis. Und als ich dieses Ergebnis, das habe ich jetzt noch notiert und das ist auch wirklich so gewesen, das erste Mal gehört habe, da war ich eigentlich froh, weil ich dachte mir, Gott sei Dank, kein Tumor, kein Krebs. Das war meine Angst eigentlich sofort. Oh gut, und dann einige Tage, als ich dann, also dann schickten sie mir den ausführlichen Befund von der Kernspintomographie. Das war sehr schön, aber ich habe so gut wie nichts verstanden. Also dann war das für mich immer noch irgendwie ein dunkler Fleck. Ich habe nichts verstanden davon. Und dann nach wiederum ein paar Tagen, weil es ist ja nicht besser geworden und es eher noch schlimmer geworden, die Symptome. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich nach Landsberg ins Krankenhaus fahre und mir das erklären lasse, was die mir geschrieben haben. Und ich kann mich noch erinnern, der Arzt, der dort war, der hat mir gesagt, das wäre, also die Krankheit würde Multiple Sklerose heißen, das wäre eine sehr schlimme Krankheit, aber manche würden nur einmal was merken, hat er mir gesagt. Aber im Durchschnitt ist es eine schlimme Krankheit und er würde mir nicht wünschen, dass ich es habe. Es müsse aber nochmal überprüft werden, denn es war noch nicht ganz sicher, dass ich es hatte, ja. Es waren Symptome da und nur das Rückenmark war, glaube ich, noch nicht betroffen oder da hatten sie nichts gefunden. Und dann bin ich halt in die neurologische Klinik nach Kaufbeuren gekommen und da wurde das dann nochmals untersucht. Also bis dahin lebte ich immer noch in der Annahme 50% MS oder 50% nicht MS, habe ich gedacht. Und die Ärzte haben mir auch haben verschieden darauf reagiert, ist wahrscheinlich menschlich ganz normal. Der eine hat gesagt, er wisse nicht genau, was es ist. Der andere hat dann glasklar gesagt, nein, er würde sagen, also er glaubt, er kann mir sicher sagen, es ist MS. Bei 60% Wahrscheinlichkeit kann er eigentlich sagen, es ist MS. So, es war irgendwie so ganz, ach, es war aufregend. Und
haben Sie dann angefangen, also Sie haben ja hier am Anfang gesagt, dass Sie gar nicht so genau sich mit der Krankheit beschäftigt haben, dass das eher die Mutter gemacht hat.
Ja.
Wie war das denn für Sie? Haben Sie sich nicht damit beschäftigt, weil Sie einfach Angst davor hatten, was da rauskommen würde? Oder was war der Grund, warum Sie gesagt haben, oder hat es was mit Ihrem Glauben zu tun? Nämlich die Krankheit hat Sie ja wirklich in einem besonderen, die ersten Symptome, sagen wir, hatten Sie ja in einem besonderen Moment, der auch sehr eng mit Gott zu tun hatte, ereilt.
Ja, ich glaube, das ist einfach bei mir eine Typsache. Ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt da sofort Bücher wälzt und irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen lesen würde über solch eine Krankheit. Das würde ich nie machen. Also ich lasse es einfach laufen, wie es läuft. Sage ich mal, ohne mich da näher zu informieren. Also ich habe mich jedenfalls da nicht sehr viel näher informiert. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe es halt einfach genommen und ich habe auch immer gebetet. Das Gebet war von Anfang an meine Stütze in der ganzen Geschichte, von Anfang an. Und deswegen habe ich da mich wahrscheinlich auch nicht so sehr mit der Krankheit als solcher nie so sehr beschäftigt. Wirklich nicht, nein.
Hatten Sie denn Angst, als Sie die Diagnose bekamen?
Schon, ich hatte sehr viel Angst. Als ich gewusst habe, als der Arzt mir in Landsberg sagte, dass es MS ist, zuerst habe ich gar nicht reagiert und dann, als ich mit meiner Tante von Landsberg nach Kaufing, sind nur 5 Minuten, zurückgefahren bin, da habe ich angefangen zu weinen und ich hatte Angst und ich habe wirklich fast vor Verzweiflung geschrien, würde ich sagen, weil das war ein Schock pur, aus heiterem Himmel. Es war ja völlig aus heiterem Himmel. Ich hatte, wie gesagt, vorher nie Symptome.
Ja, es ist so, dass die Krankheit meistens schon einen Vorlauf hat, den man erstmal nicht so mitbekommt, manche dann an leichten Symptomen, aber bei Ihnen war es von 0 auf 100 im Grunde.
Ja, genau.
Sie haben ja vorher dieses Bibelwort bekommen mit dem Freudenboten.
Ah, das war aus Altötting.
Ja, genau, vorher schon in Altötting, bei diesem Treffen der Gemeinschaft Emanuel.
Genau.
Haben Sie diese Nachricht, die ja nun wahrlich keine Freudennachricht war, irgendwie auch mit Gott in Verbindung gesetzt?
Wie meinen Sie mit Gott in Verbindung?
Ja, weil Sie haben ja dieses Zitat wahrscheinlich am Anfang nicht umsonst auch erwähnt, nicht? Dass Sie da eben diesen Zuspruch bekommen haben.
Ja.
Und danach die Symptome einsetzten.
Ja.
Wie haben Sie da eine Brücke geschlagen zu Gott? Ich meine, man könnte ja auch zu Gott sagen, was ist denn das für eine Freudenbotschaft?
So ironisch meinen Sie. Mhm. Nee. Jetzt muss ich lachen. Ja, das hätte ich natürlich auch sagen können. Ich bin vom Typus auch so heute. Also ich hätte es sagen können, aber damals war ich halt noch nicht so, wie ich heute auch manchmal bin. Es war einfach, nein, ich habe es eher als einfach positives Wort, weil das ganze Jugendforum war für mich sehr positiv, wissen Sie, es war ein sehr positives Erlebnis, dieses Jugendforum. Und so hatte ich, und das war übrigens damals auch die heilige Therese, wir hatten, glaube ich, auch die heilige Therese von Lisieux, entweder die Reliquien oder so, waren auch damals in Altötting, das weiß ich noch. Glaube ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht total irre, ich glaube, aber sie war da. Und da habe ich nämlich auch doch, da habe ich auch dann an ihrem, dann bei ihren Reliquien oder bei ihr gebetet, weiß ich noch. Und naja, ich kann da eigentlich jetzt nur sagen, es war für mich, also Gott war, ja, das war, hatte mit Gott nicht viel zu tun, die MS für mich. Also ich hatte nicht den Ass, nein, absolut sogar nichts mit Gott zu tun. Stellt sich noch später heraus dann jetzt. Das werde ich noch schildern, der Weg, ja. Also, sondern Gott war für mich immer in dem Fall die Hilfe gegen MS. Niemals, ich hatte niemals den Eindruck, es wäre von Gott verursacht. Nur zugelassen, ja, aber nicht verursacht, nie im Leben verursacht.
Das heißt, da wäre die frohe Botschaft in dem Ganzen mehr, hab keine Angst.
Ja.
Der Freudenbote sagt dir, hab keine Angst.
Ja, genau.
Ich werde bei dir sein und wir stehen das gemeinsam durch.
Ja, genau. So habe ich diese Botschaft jedenfalls, also dieses Wort, was ich damals bekommen hatte, so habe ich es also gedeutet und aufgefasst, sagen wir es mal so. Mhm. Ganz intuitiv. Es hätte natürlich falsch sein können, wie ich es aufgefasst habe, aber so habe ich es aufgefasst.
Mhm. Lebenslinien von Gott getragen, mein Leben mit MS. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gast ist Daniela Sachs, die seit 26 Jahren mit multipler Sklerose lebt und uns erzählt, wie sie sich in dieser Krankheit, in ihrem Leben mit dieser schweren Krankheit von Gott getragen fühlt. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute geht es in der Reihe Lebenslinien um das Leben von Daniela Sachs mit MS. Sie leidet seit 26 Jahren an multipler Sklerose und erzählt uns, wie ihr Glaube sie beim Tragen der schweren Krankheit hilft. Frau Sachs, Sie haben uns eben schon erzählt, wie Sie die Diagnose MS bekommen haben, dass das wirklich ein richtiger Schock war, dass Sie wirklich auch erstmal wirklich richtig verzweifelt waren und Angst hatten vor dieser schweren Krankheit, die Sie mit 31 Jahren so irgendwie richtig im Leben, ich stelle mir das so vor, so von einer Schiene praktisch mit einem Schlag auf eine andere Spur gesetzt hat. Sie waren ja ein sehr aktiver Mensch, auch viel unterwegs und so, und dann eben diese Angstdiagnose, das kann in Lähmung, das kann in Rollstuhl enden, ist natürlich erst einmal für eine junge Frau oder eine Frau im noch jungen Alter schwer zu verkraften, aber Sie haben gesagt, dass von Anfang an eigentlich Ihr Glaube für Sie eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, dass Sie die Zusage Gottes, ich bin bei dir, von Anfang an stark gespürt haben. Wie ist es denn, wie sind Sie eigentlich zu diesem starken Glauben gekommen? Sie leben ja auch inzwischen als Gottgeweihte in der Welt. Haben Sie das so in die Wiege gelegt bekommen?
Also in gewisser Hinsicht schon. Es war so, dass meine Familie mütterlicherseits, meine Eltern sind geschieden, mein Vater ist oder war, weil ist er immer noch, weil er ist schon heimgeholt worden von Gott. Er ist aus Tunesien, stammte er. Verzeihung. Und meine Mutter ist Deutsche aus Bayern und die bayerische Familie meiner Mutter, ist eine sehr gläubige Familie. Meine Mutter hat noch, also das sind 9 Geschwister. Und das war einfach, also die sind sehr gläubig. Mein Vater war auch gläubig, aber er ist Moslem gewesen. Nur ich hatte mit ihm nichts mehr zu tun, nicht mehr viel zu tun, seit ich 6 Jahre alt war. Da war die Scheidung dann meiner Eltern. Und aber meine mütterliche Familie, die haben damals, als ich MS bekommen habe, haben die alle so viel für mich gebetet. Und nicht nur die Familie, sondern auch Bekannte und Freunde, weil ich lebte damals in Salzburg, war gerade von Kaufering, also von Landsberg sozusagen nach Salzburg umgezogen. Dann kam die MS. Und ich hatte dann auch in Salzburg schon so gute Bekannte, und das waren auch Leute, entweder Mönche oder sowas in der Art, und die haben dann auch alle gebetet. Und so, dass ich also immer durch das Gebet sehr getragen war, und auch selber war es für mich, ich hatte zwar in der Jugend, hatte ich eine Zeit, die Jugendzeit, wo Pubertät und bis 18 oder 20, glaube ich, da hatte ich eine ganz wilde Zeit. Da waren Diskotheken in Berlin, ich lebte in West-Berlin damals und bin später erst nach dem Abitur nach München gezogen und dann erst nach Salzburg. Und da lebte ich so absolut fern von Gott. Da war Gott für mich eher ein Antityp, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, ich muss lachen, wenn ich die Sprache jetzt benutze, aber so war es halt für mich damals. Aber dann hatte ich das Glück, dass da war Don Stefano Gobbi, den kennen Sie ja sicher auch, oder haben Sie, also vom Namen
her. Sagen Sie ein paar Worte zu ihm, ich denke nicht, dass alle ihn kennen.
Ah, das ist der Gründer, glaube ich, der Marianischen Priesterbewegung, und der war, soweit ich mich erinnere, war es, glaube ich, in Berlin, als ich noch in Berlin war, oder war es in München, da kann ich mich jetzt nicht genau erinnern dran, aber ich denke, noch in Berlin war er mal, kam er halt mal, und ich war absolut noch gegen Gott, gegen Glauben, gegen alles, und aber meine Familie, also eine Tante und ein Onkel, die kamen aus dem hohen Norden damals, aus Schleswig-Holstein, extra, ich glaube, nach Berlin, um auch teilzunehmen an diesem Vortrag von Don Gobbi und so, und die haben mich sehr eingeladen, dass ich auch mitgehe, weil ich damals fast vom Gymnasium geflogen wäre, ich sag das können Sie auch weglassen, wenn Sie wollen, aber es ist die Wahrheit, dass ich mal eine Weile in Berlin auch ein Punkerin war, also ich war ein Punky, ich muss lachen, wenn ich heute die Punks sehe, ich denke mir jedes Mal, ihr Lieben, ich war schon viel früher Punk als ihr. Das ist schon so lange her. Und da haben halt meine Tante und mein Onkel, die ganze Familie war sehr um mich besorgt, und da ich damals fast vom Gymnasium geflogen wäre, dann habe ich mich doch überreden lassen, zu Don Gobbi mitzugehen, und da habe ich definitiv die Bekehrung erfahren, also den Anfang meiner Umkehr erfahren bei Don Gobbi, als er damals, ich glaube, in Berlin war oder München.
Also jetzt versuche ich mir das vorzustellen, wie Sie als junge Punkerin in dem Vortrag von Don Gobbi landen. Was hat der Mann denn gesagt, was Sie so getroffen hat?
Da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Das war einfach, der hatte einfach als Person eine solche Ausstrahlung. Ich glaube weniger, dass mich der Vortrag, an den kann ich mich nämlich gar nicht mehr erinnern, sondern dass mich eher seine Person und der Vortrag, aber vor allen Dingen seine Person, natürlich auch, was er gesagt hat, aber seine Person als solche mich sehr getroffen und sehr irgendwie gezogen hat damals. Das war halt eine Gnade
Sie sind
Gottes.
In eine Atmosphäre Gottes eingetaucht worden in dem Moment.
Das ist gut ausgedrückt, ja, genau. Mhm.
Und was hat das verändert? Haben Sie dann... haben Sie was anders gemacht nach diesem Vortrag? War das eine Wende?
Ja, sehr viel. Ich bin nicht mehr so viel oder gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin ja früher immer in die Diskotheken gegangen und mit allem drum und dran halt auch. Also, da hatte ich nichts am Hut mit Kirche, nichts am Hut mit Gebet, und das hat sich schlagartig geändert. Also, ich habe angefangen zu beten, vor allen Dingen das. Und natürlich auch wieder den Gottesdienst besucht, aber gut, vor allen Dingen habe ich angefangen zu beten und nicht mehr so viel wegzugehen und nicht mehr so viel, wie soll man so ein Leben nennen, was einfach als junger Mensch, dass man total im Chaos lebt sozusagen, weil ich bin auch wieder nicht mehr so viel geschwänzt, sage ich mal, wie vorher. Ich lache jetzt, aber es war eigentlich gar nicht komisch. Aber ich bin halt, oft habe ich die Schule geschwänzt, das Gymnasium und so weiter, und deswegen auch beinahe von der Schule geflogen und so weiter und so fort. Und das hat alles schlagartig aufgehört nach der Umkehr bei Don Gobbi, alles. Also, dass ich wirklich wieder auf einem geraderen Weg, würde ich mal sagen, war. Und ich habe von da an eigentlich nicht mehr aufgehört zu beten. Ich habe natürlich überhaupt nicht so gebetet wie heute, überhaupt nicht, sondern es waren kleine Stückchen im Vergleich. Aber trotzdem, ich habe wieder angefangen nach Don Gobbi.
Und haben Sie das alles alleine durchgezogen als junges Mädel oder hatten Sie dann irgendwie Stütze in der Familie oder Gemeinschaft?
Nee, also in Berlin Stütze in der Familie hatte ich nicht, weil die gläubige Familie war halt in Bayern und wir waren noch in Berlin, glaube ich. Und meine Mutter, die war zwar auch schon wieder gläubig, aber sie ist halt auch arbeiten gegangen, musste sie ja machen, weil sie war alleinerziehend, das ist ja klar, sie musste das Geld verdienen, das ist logisch. Und so hatte ich familiär eigentlich keine Stütze, nein. Ich hatte sie, aber nicht keine bewusste, sagen wir mal so. Also ich habe sie nicht bewusst erlebt, die haben mich sicher gestützt durch ihr Gebet und solche Dinge, aber nicht, dass ich es so erlebt hätte oder mit ihnen gelebt hätte, den Glauben. Das kann ich nicht sagen, nein.
Sie sind dann ja wieder von Berlin nach Süddeutschland später gezogen. Mhm. Wie ging Ihr Glaubensweg dann weiter? Wie hat der sich weiterentwickelt?
In Süddeutschland, bin nach München gekommen. Da waren die Jesuiten, da bin ich dann zur geistlichen Begleitung auch, zur Beichte und so immer hingegangen. Und in die Messen bin ich auch immer in die Stadt gegangen. Pater Robert Meyer da war der Gebetskreis von Emanuel. Mhm, da bin ich dann auch, ich weiß nicht mehr, wer mich da hingebracht hat, aber ich bin auf jeden Fall hingegangen. Nicht sofort,
also
aber
Sie sind sozusagen von der Diaspora in eine Gegend gekommen, wo katholisches Leben lebendig war mit vielen verschiedenen Angeboten. Mhm. Und für Sie ist das dann immer wichtiger geworden?
Mhm, schon. Es ist eigentlich, sagen wir, wichtiger, natürlicher ist es geworden. Einfach bin ich irgendwie eingetaucht. Das war für mich dann der natürliche Lebensraum, ist es geworden. Mhm. Und natürlich dadurch auch wichtig.
Und das ging dann so weit, dass Sie dann schließlich sich entschieden haben, auch Theologie zu studieren?
Mhm. Also zunächst mal habe ich in München Sprachen- und Dolmetscherinstitut Russisch, Hauptsprache Englisch, Nebensprache. Und dann habe ich, das erzähle ich nur noch kurz, weil das wirklich aufregend war. Dann waren wir nach der schriftlichen bayerischen Staatsprüfung für Übersetzer und Dolmetscher, waren wir noch in Moskau und wollten unser mündliches Russisch ein bisschen verbessern für die mündliche Staatsprüfung. Und dann ist in Moskau damals genau der Militärputsch passiert, als Gorbatschow auf der Krim im Urlaub war und in Moskau haben sie geputscht. Und das haben wir live miterlebt. Das war irgendwie gut, das war auch aufregend und auch irgendwo, ich erinnere mich gern daran, weil es natürlich gut ausgegangen ist damals. Deswegen erinnere ich mich gern daran. Und dann bin ich zurückgegangen und danach habe ich zwar schon ein paar Jahre gearbeitet, und danach wiederum bin ich nach Salzburg umgezogen und habe in Salzburg angefangen, Theologie zu studieren, katholische Theologie. Und da hat genau beim Umzug oder nach dem Umzug, genau nach dem Umzug fand dieses Jugendforum statt von Emanuel in Altötting und genau da habe ich dann die MS gekriegt.
Mhm. Da war die Diagnose, war dann da. Mhm. Was hat das für Ihr Leben verändert? Also ich meine, Sie hatten diese Taubheitsgefühle. Ist das, von denen haben Sie eben geschrieben, die ganze rechte Seite war einfach mit diesem Kribbeln, wie als hätte man eingeschlafene Glieder. Ist das seitdem geblieben oder hat sich das
irgendwie
verändert?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe Gott sei Dank, ich sage das wirklich Gott sei Dank, eine Form der MS, ich kann das jetzt wieder nicht medizinisch korrekt ausdrücken, aber diese Form der MS, wo man Schübe hat, immer wieder Schübe hat, aber es entwickelt sich jeweils nach dem Schub die Symptomatik total zurück. Das heißt, es verbleiben keine Lähmungen oder sowas. Es gibt die MS in der Form, dass die Leute haben Schübe und dann bleibt jedes Mal ein bisschen mehr Lähmung, mehr. Manche bis dann zum Rollstuhl und immer schlimmer. Das gibt's leider auch. Und ich hatte diese Form, dass ich zwar immer wieder Schübe hatte, aber dass ich jeweils nach dem Schub die Symptomatik des Schubes, dass ich dann zum Beispiel, die Schübe waren immer woanders. Erst war es die gesamte rechte Hälfte, dann war es halt mal, was weiß ich, der linke Arm oder der rechte Fuß, irgendwie so immer ganz anders. Jedes Mal ganz woanders. Und jedes Mal hat es sich nach dem Schub, das dauerte im Durchschnitt so 2 bis 3 Wochen. Und dann hörte es auf, langsam wieder auf. Und dann war das einfach die Symptomatik, die MS-Symptomatik weg. Als wäre
also ganz weg.
Ganz weg. Okay. Bei mir ja, Gott sei Dank. Mhm. Ganz weg.
Und wie oft kommen diese Schübe?
Also, ganz, es war ganz, das kann ich, da könnte ich Ihnen jetzt keine Regel sagen. Manchmal, also am Anfang kamen sie auf jeden Fall öfter als heute. Jetzt hatte ich den letzten Schub, ich wurde vor ein paar Jahren mal an der Schilddrüse operiert und da, genau davor oder danach, nee, davor hatte ich wieder so einen starken Schub, wie der erste war, nämlich nicht die gesamte rechte Hälfte diesmal, sondern die gesamte linke Körperhälfte. Aber das war also genauso eine Ausnahme wie die von der Stärke her, wie der erste war, der letzte Schub. Das war der letzte, glaube ich, den ich hatte. Und danach und dazwischen immer mal ein Jahr keinen und mal zwei, drei im Jahr, das könnten Sie niemals vorhersehen. Und theoretisch könnte ich auch morgen oder heute wieder einen Schub bekommen. Das ist halt irgendwie das Aufregende, in Anführungszeichen, oder auch Gefährliche an dieser Krankheit, dass ich kann nichts voraussehen, ich kann nicht sagen, wann, wieso, wie lange, wo, ob überhaupt, ich kann es nicht sagen.
Also insofern gesehen. Das heißt, das schwebt wie so ein Damoklesschwert ständig über Ihnen. Die Krankheit kann jederzeit zuschlagen und Sie wissen nicht wann.
Ja, schon, im Grunde schon. Weil ich nehme auch überhaupt keine Medikamente. Ich weiß nicht, ob es anders ist, wenn man Medikamente nimmt dagegen. Da kann ich jetzt nicht mitreden, weil ich nie welche genommen habe. Außer halt das erste Mal, da haben sie mich mit Cortison vollgestopft in Kaufbeuren. Und da hat es mir auch nicht viel ausgemacht. Und danach habe ich, glaube ich, nichts mehr genommen und dann bin ich hier nach, als ich vor ein paar Jahren hier wieder nach Kaufering und Landsberg, für mehr Landsberg gekommen bin, da habe ich nochmal Cortison gekriegt und das habe ich aber überhaupt nicht vertragen und deswegen auch sehr schnell nicht mehr genommen und jetzt wieder, seitdem auch wieder, vorher nicht und seit dem letzten Cortison auch nie mehr was genommen und ich mache es auch nicht mehr.
Das heißt, Sie leben mit dieser Krankheit beständig damit, dass die Krankheit zuschlagen kann.
Ja, theoretisch.
Wie wirkt sich das denn auf Ihr Berufsleben, auf Ihren Alltag aus?
Naja gut, ich bin jetzt seit einigen Jahren schon von den Ärzten, vier Ärzte waren da notwendig dazu, jetzt muss ich lachen, weil die wollten, ich bin als AU, also arbeitsunfähig erklärt, so ist die Abkürzung AU. Und zwar deswegen, weil ich nach dieser Schilddrüsenoperation, seitdem ist es so, also ich bin bis Mittag ungefähr geht es eher von der Kraft her oder vom Wohlbefinden her geht es bis Mittag. Obwohl auch bis Mittag nach 10 Minuten, wenn ich eine Tätigkeit mache, bin ich nach 10 Minuten genau Erschöpfung, sagten die Ärzte. Das ist immer so, wenn ich koche oder wenn ich schwimmen gehen würde oder Jogging machen würde und dann wäre ich nach 10 Minuten K.O. pur. Und das ist bei mir durch die MS so.
Ah, das heißt, das ist das etwas, was Ihnen durch die Krankheit, abgesehen von den Schüben, schon bleibt. Das ist nicht ganz normal.
Ja,
schon. Es bleibt schon ein Rest zurück und die Lähmungen sind weg oder die Taubheitsgefühle sind weg.
Ja.
Aber Ihnen bleibt trotzdem, Sie sind nicht so belastbar.
Die Erschöpfung sozusagen. Auch beim Sprechen, also jetzt ist es bei Ihnen, ist es jetzt gerade gar nicht unbedingt so zu merken, aber wenn ich jetzt normal mich mit Menschen viel unterhalten würde, ich wäre K.O. nach solchen Gesprächen. Nach einem 20-minütigen Gespräch, ich bin K.O. wirklich. Das merkt niemand, niemand sieht was, aber ich merke es leider.
Ist das für Sie schwierig, dass, ich meine, wenn jemand MS hat und im Rollstuhl sitzt, dann ist es so klar. Mhm. Ist das für Sie schwierig manchmal, dass Sie diese Krankheit haben, die keiner so richtig sieht und dann vielleicht auch nicht so ernst genommen wird?
Es ist für mich in gewisser Hinsicht schon schwierig, weil es ja immer so war, dass nie jemand was gesehen hat. Und ich habe es auch so gut wie nie jemandem erzählt, dass ich MS habe, weil klar, es hat ja niemand was gesehen. Wieso sollte ich es auch erzählen? Und es ist auch hier, jetzt ist es so, ich weiß nicht, ich sage es auch jetzt so gut wie niemandem. Und es ist einfach nur meine Erfahrung ist mit der Familie, dass die reden für meinen Geschmack viel zu viel über meine MS. Ich würde es eher einfach streichen. Ich merke es zwar jetzt viel mehr als früher, weil ich einfach am Nachmittag zum Beispiel, am Nachmittag würde ich nie in ein Auto steigen. Vormittag ja, aber nicht am Nachmittag, weil da bin ich einfach nicht mehr ganz konzentrationsfähig, würde ich mal sagen. Oder nicht mehr ideal konzentrationsfähig. Und auch Fahrradfahren oder auch irgendwelche Aktivitäten würde ich am Nachmittag nie machen, weil ich einfach weiß, ich persönlich weiß es, dass ich da einfach nicht mehr ganz in voller Leistungsfähigkeit bin am Nachmittag. Voll leistungsfähig bin. Und die anderen sehen aber nichts davon. Gar nichts. Einerseits freue ich mich natürlich, dass es niemand sieht. Auf der einen Seite schon, sehr sogar. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich dadurch auch sehr, ich habe immer alles alleine gemacht. Ich war auch viel im Ausland mit MS. Und das war schön. Und im Ausland habe ich irgendwo genossen, weil die haben das zwar schon gewusst, dem ich es halt erzählen musste. Es war vielleicht eine Person oder zwei, was sonst niemand. Das war immer, da hatte ich auch nie Schübe im Ausland und auch nicht bei Cinacolo, bei der Gemeinschaft Cinacolo, hatte ich nie einen Schub, auch nicht in Russland. Als ich beim Pfarrer Erich Maria Fink war, dieses halbe Jahr, hatte ich keinen Schub. Und es war irgendwie für mich einfach schön, woanders zu sein und nicht mehr in diesem Gefängnis zu sein wie zu Hause. Und das ist auch jetzt, ich bin halt, klar, ich bin alleine dadurch. Ich bin sehr alleine in gewisser Hinsicht und doch nicht alleine. Ich denke mir oft, im Grunde bin ich viel weniger alleine als viele Leute heute, weil ich bin mit Gott. Und mit Gott ist der Mensch so wenig alleine, wie er nur alleine sein kann.
Das ist vielleicht auch die Botschaft, die von Ihnen rausgeht, von Ihrem persönlichen Geschichte eben. Das eine eben dieses Getragensein in der Krankheit, die so geheimnisvoll ist und auch als tückisch gilt, aber eben da das Vertrauen zu haben in Gott, dass im letzten für Entzündungsherde im Hirn doch Gott seine Hand da drauf haben kann.
Ja.
Und dann eben dieser Umgang mit der Einsamkeit, weil diese Krankheit sie einfach einsam macht. Da reden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber, hören jetzt etwas Musik und dann geht's weiter im Gespräch mit Daniela Sachs, die uns ihre Geschichte erzählt von ihrem Leben mit MS. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Gabi Fröhlich ist am Mikrofon und wir hören von Gott getragen, mein Leben mit MS. Daniela Sachs ist seit 26 Jahren an Multipler Sklerose erkrankt oder sagen wir, vor 26 Jahren hat sie erstmals die Diagnose bekommen von dieser geheimnisvollen Krankheit, die sich in so unterschiedlichen Arten und Weisen ausdrückt. Es geht immer um eine entzündliche Reaktion im Nervensystem aufgrund von einer Autoimmunerkrankung. Bei Daniela Sachs haben wir schon gehört, wirkt sich die Krankheit, Gott sei Dank, sagt sie so aus, dass sie in Schüben immer wieder mal kommt, aber dazwischen außer einer geringen Belastbarkeit gar nicht so viel zu spüren ist. Aber immer natürlich schwebt dieses Damoklesschwert. Es könnte wieder einen nächsten Schub kommen über ihrem Haupt. Wie sie damit umgeht, das erzählt sie uns hier in der Sendereihe Lebenshilfe. Frau Sachs, Sie haben uns auch eben schon, da sind zwei Stichworte gefallen eben. Und zwar das eine war Pfarrer Erich Maria Fink, der ist in Russland. Sie haben Dolmetscherin gelernt, Russisch als Hauptsprache, waren eben ein halbes Jahr auch bei Pfarrer Fink, trotz Ihrer MS-Erkrankung, haben dort auch tatsächlich keinerlei Schub gehabt. Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, was diese Zeit in Russland für Ihren persönlichen Weg, auch für Ihren Weg mit Gott bedeutet hat.
Für meinen persönlichen Weg, war das sicher eine sehr positive Zeit. Erstens, also es war ja schon mein zweiter Aufenthalt in Russland. Der erste war, wie gesagt, nach dem Studium am Sprachen- und Dolmetscherinstitut, vor dem Theologiestudium noch, wo wir live einen Putsch miterlebt haben. Und dann wollte dann nochmal zu Pfarrer Erich Maria Fink. Das war natürlich ideal. Er war ein katholischer Priester. Und das war natürlich ganz anders, als nur mit einer Gruppe von Studenten in Moskau in einem Studentenwohnheim zu sein. Ganz anders war das, beim Pfarrer Erich zu sein, in der Pfarrei dort. Und deswegen wollte ich halt nochmal gerne nach Russland. Ich hatte immer eine Sehnsucht nach diesem Land, weil ich liebe dieses Land sehr sogar. Obwohl, wenn es auch heute, gut, das ist, ja, also Gott weiß es, Herr Putin, da kann man jetzt gar nichts sagen, außer beten kann man und hoffen, aber sonst nichts.
Aber das Land selber, das liegt Ihnen wirklich am Herzen.
Ich liebe es, ich liebe Russland sehr. Also ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt, in gewisser Hinsicht natürlich. Nur auch, weil es ist ganz anders als bei uns, wissen Sie. Und es ist viel anstrengender, dort zu leben, als hier zu leben, natürlich. Das ist ja klar.
Für Sie als Ausländerin oder insgesamt?
Ich glaube insgesamt, weil in Russland geht es den Leuten nie im Leben, in gewisser materiell, nie im Leben so gut wie bei uns. Nie im Leben, nein. Aber ansonsten von der Mentalität her kann ich nicht sagen. Also da kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Ich finde, die russische Mentalität habe ich sehr geliebt, ganz ehrlich.
Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese Zeit, die 6 Monate dort, was haben Sie vor allem mitgenommen?
Also ich habe gute Erinnerungen. Ich habe da gelebt in Jaiva. Da habe ich mit ein paar Jugendlichen gelebt, die waren Drogen. Ich glaube, da ging es auch um Drogenabhängigkeit, wo ich auch bei Cinacolo hatte ich das ja auch schon erlebt. Und ich habe da so positive Erfahrungen einfach mit den Menschen gemacht, ja, mit den jungen Leuten gemacht. Ich habe einfach die Erfahrungen mit den Menschen waren für mich in Russland persönlich sehr positiv.
Das ist das eine. Cinacolo. Das ist jetzt zum zweiten Mal schon gefallen, das Wort, eine Gemeinschaft, in der junge Menschen meistens mit Suchthintergrund aufgenommen werden und dort in einem wirklich engen Gemeinschaftsleben, Glaubensweg in die Freiheit gelebt werden, kann man sagen, gelebt, geliebt werden. Was hat Sie denn dahin verschlagen?
Ich habe Theologie studiert, schon in Salzburg halt, und da habe ich das irgendwie kennengelernt und da hat es halt geheißen, dass die Schwester Elvira Petrozzi, das ist die Gründerin, das ist eine Ordensschwester, dass sie auch Leuten, die nicht drogenabhängig sind, erlaubt, dort mitzuleben. Einfach nur, um halt das Leben kennenzulernen mit den Drogenabhängigen zusammen. Und ich wollte das, habe dann gefragt und sie hat es mir erlaubt. Und es war für mich eine so, und ich war ja schon MS-krank, dass sowohl Russland als auch Cinacolo habe ich alles mit MS schon gelebt und durchlebt. Und das war für mich auch so positiv. Wir haben da zusammen gebetet, sehr viel gebetet, 3 Rosenkränze jeden Tag und auch Heilige Messe. Man musste nicht, aber man konnte jeden Tag in die Messe gehen. Schwester Elvira hat immer so gesagt, Leute, die nicht in die Messe, sie mussten nicht in die Messe gehen, aber wer nicht in die Heilige Messe gegangen ist, jetzt muss ich lachen, der musste stattdessen arbeiten. Das war immer ihr. So sind natürlich viele in die Heilige Messe gegangen, obwohl sie vielleicht am Anfang gar nicht gehen wollten. Für einen ehemaligen Drogenabhängigen ist das natürlich erstmal noch ganz fremd, die Heilige Messe, ist ja klar.
Sie sind da auch eine Zeit lang geblieben und dann am Ende wieder haben sich dann doch entschieden, wieder alleine zu leben.
Ja, das musste ich mehr oder weniger, weil es mir halt auch einfach nicht so ideal ging. Also ich war halt dann bei Cinacolo ein halbes Jahr, glaube ich, oder so. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und dann wollte ich aber wieder zurück. Und dann hat sie es mir auch erlaubt und hat mir auch überlegt, ob ich dann nicht quasi dort bleibe als Schwester oder sowas. Und dann habe ich aber gesehen, es ging für mich deswegen nicht, weil wir haben bei Cinacolo, da leben immer viele Leute, schlafen viele Leute zusammen in einem großen Raum. Und da ich sowieso so einen hochempfindlichen Schlaf habe, dass ich ganz, ganz oft gar nicht schlafe oder wenig schlafe und da es dort aber Leute gab, die schnarchen, das war wirklich der Grund. Und da habe ich einfach gesehen, es geht für mich nicht. Ich hätte es einfach nicht geschafft, weil ich hätte dort nächtelang nicht geschlafen und wäre nicht mehr in der Lage gewesen zu leben einfach.
Wie war das für Sie dann, der Weg dann doch in diese Einsamkeit, die Sie uns heute geschildert haben? War das schwer für Sie anzunehmen, zu sagen, mit meinem Hintergrund, mit meiner Gesundheit, muss ich eigentlich alleine bleiben?
Wissen Sie, dass ich das ganz lange gar nicht wahrhaben, wahrscheinlich jetzt muss ich sagen, wollte und es auch nicht wahr genommen, also nicht so, nee, ich wollte es einfach nicht wahrhaben und deswegen habe ich es auch nicht wahrgenommen, dass ich alleine leben muss, weil ich MS habe. Das ist erst die letzten Jahre so richtig klar, mir so richtig klar geworden, dass es nicht einfach nicht anders geht für mich halt. Weil deswegen bin ich auch ins Ausland, das war immer eine Flucht sozusagen, ins Ausland, viel ins Ausland zu gehen und viel, weil ich habe dann, ich war auch immer alleine im Ausland, aber da habe ich nie das Gefühl gehabt, ich muss alleine sein. Während jetzt, wenn ich bei Landsberg bin, da habe ich halt wirklich den Eindruck, ich muss alleine leben, weil es geht einfach nicht anders mit MS, weil ich halt nicht so wirklich jetzt auch im Alter, vom Alter her wahrscheinlich nicht mehr ganz, ich kann einfach nicht so kommunizieren, wie viele andere Leute ohne jedes Problem kommunizieren können. Sie machen es gerne, sie machen es stundenlang, ja, oder mehrmals täglich. Ich kann es nicht, von der Kraft her kann ich es einfach nicht.
Das heißt, Sie brauchen einfach ein Leben, wo Sie selbstbestimmt einfach reagieren können auf das, was Ihr Körper in dem Moment braucht.
Ja, genau, so ungefähr. Mhm. Ich bin auch ganz aktiv. Ich war, wie gesagt, ich fahre jeden Tag 2 Stunden Fahrrad, weil das brauche ich zum Leben. Ich muss rausgehen. Ich brauche sehr viel Sport und ich brauche sehr, sehr viel Aktivität. Aber ich kann es, für mich macht es fix und fertig, wenn ich sehr viel reden muss. Das hat mir auch mal ein Arzt gesagt, ein Neurologe, weiß ich noch, der hat mir mal vor vielen Jahren schon gesagt, ich soll nicht so viel reden. Und ich habe das damals gar nicht verstanden, was er gemeint hat. Aber jetzt verstehe ich es voll und ganz, weil es mich so hoch anstrengt, wenn ich ganz normal mit Leuten umgehe oder in einem Café sitzen oder in einem Restaurant sitzen. Das wäre für mich so anstrengend, das können Sie sich nicht vorstellen. Das kann sich niemand vorstellen, der es nicht selber hat halt.
Jetzt haben Sie schon fast eine Stunde mit mir geredet. Das heißt, Sie haben echt da eine ganz große Anstrengung jetzt auch auf sich genommen. Schon mal jetzt vielen, vielen Dank dafür. Wenn Sie jetzt schauen, wie Ihr Leben aktuell aussieht und Sie klingen, Sie haben eine unglaublich fröhliche und energische Stimme. Was gibt Ihnen so diese Energie, diese Kraft in Ihrem Leben?
Also die Kraft in meinem Leben ist sicher alleine von Gott. Und auch ich bin eigentlich sehr froh, dass ich MS bekommen habe. Ich sage das immer, das ist das größte Geschenk Gottes für mein Leben. Und zwar deswegen, weil durch diese Krankheit bin ich halt, und auch durch den Weg, den Gott mich da geführt hat mit dieser Krankheit, das ist unheimliche Bedingung für mich dann, bin ich niemals in Versuchung gekommen, den Glauben zu verlieren, weil ich war immer vom Wort Gottes, das habe ich noch nicht so erzählt, aber Gott hat mir am Anfang jedenfalls immer wieder Worte geschenkt, die mir gesagt haben, mach dir keine Sorgen, es wird nicht so schlimm. Und ich habe das geglaubt. Ich habe versucht, es zu glauben. Mit jedem Schub war es natürlich sehr schwer, weil es war ein Schub da und jedes Mal habe ich mir gedacht, oh mein Gott, vielleicht hoffentlich geht es wieder ganz weg wie bis jetzt oder hoffentlich wird es nicht noch viel schlimmer. Das war ja alles nicht klar, für mich jedenfalls nicht, als der Schub da war jedenfalls nicht. Und ich habe immer nur auf das schauen können, was Gott mir bis dahin gesagt hatte und es glauben können und glauben müssen auch für mein Leben. Dass es mir gut ging, dass ich weitergehen konnte. Und dieser Glaube und dieses Vertrauen zu Gott, das ist eigentlich das Schöne an dieser Krankheit, sage ich mal. Weil anders hätte ich das sicher nicht so leben können, ohne diese Krankheit.
Ich habe natürlich auch gestaunt, als Sie mir das schon mal gesagt haben, aber ich habe tatsächlich eine andere Frau kennengelernt mal auf einer Lourdes-Wallfahrt, die auch MS hatte und die hat interessanterweise was ganz Ähnliches gesagt. Die hat damals gesagt, MS zu haben ist eine Auserwählung. Es gibt wenige und sie sagte dann, als ich sehr gestaunt habe, sagte sie dann zu mir, naja, sieh's mal so, es gibt sehr wenige Menschen, die das Geschenk haben, MS zu haben und ich gehöre zu diesen wenigen. Deshalb ist das für mich ich bin dazu erwählt, MS zu haben. So hat sie das ausgedrückt. Das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Man muss dazu sagen, dass diese Frau, Aglaya Fröhling hieß sie, dass die tatsächlich gelähmt war. Also sie war im Rollstuhl. Mhm. Wie wäre das denn bei Ihnen? Glauben Sie, dass Sie diese Aussage auch so weiter sagen können, wenn ein Schub dann doch mal mehr hinterlässt als die Müdigkeit?
Ja, also ich überlege mir das ja selber, nicht jeden Tag, aber bisweilen stelle ich mir diese Frage selber. Und ich also kann nur hoffen, dass ich weiter dieses Ja und diese, sagen wir mal, Hingabe zu Gott sagen könnte oder geben könnte, auch wenn es sehr schwer werden würde. Obwohl für mich ist eigentlich das Kreuz, sagen wir mal, das Kreuz als solches, also ich bete den Kreuzweg gerade in letzter Zeit sehr häufig, nicht weil ich muss, sondern weil es für mich einfach sehr wichtig ist in meinem Gebetsleben, der Kreuzweg, und sehr wertvoll und sehr lehrreich vor allen Dingen. Ich glaube, das ist eigentlich das Gebet für die heutige Zeit. Wenn das die Leute mehr beten würden, würden sie viel tiefer ihr Leben auch verstehen und das Leben der ganzen Welt verstehen können, wenn sie den Kreuzweg betrachten würden, öfter, glaube ich. Weil Jesus Christus ist für uns ja auch den Kreuzweg gegangen. Und als Christen sind wir alle berufen, der eine so und der andere anders, den Kreuzweg unseres eigenen Lebens zu gehen. Und insofern sehe ich den Kreuzweg als etwas sehr Wertvolles, als etwas sehr Wichtiges und als etwas, was mir auch irgendwie, also was mich auch Gott wieder sehr nahe bringt, wie das Gebet im Allgemeinen. Also ich bete sehr viel Rosenkranz. Da betet man ja auch quasi den Kreuzweg im schmerzhaften Rosenkranz. Und die Heilige Messe und auch eucharistische Anbetung, das ist für mich alles sehr wichtig. Und der Kreuzweg gehört für mich auch dazu. Und wenn es Gottes Wille sein sollte, dass ich das Kreuz auf die eine oder andere Weise tragen soll, dann würde ich versuchen, es, hoffe ich, es anzunehmen, ohne daran zu zerbrechen, hoffe ich sehr.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Sachs, dass Sie uns von Ihrem Leben erzählt haben. Sie haben sich irgendwann auch entschieden, Gott sich ganz zu schenken, auch durch eine persönliche Weihe an ihn. Also es ist ein Leben, das durch diese Krankheit auch, dass sie immer intensiver mit Gott verbunden hat. Mhm. Vielen Dank. Vielleicht, wenn uns jemand zuhört, der eben auch eine schwere Krankheit zu tragen hat und die ihn auch vielleicht einsam oder sie auch einsam macht. Gibt es irgendetwas, was Sie demjenigen sagen möchten?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, in der Freundschaft mit Gott, die Freundschaft mit Gott zu suchen und sich von Gott dann das schenken zu lassen, was Gott schenken will, und es anzunehmen als das im Glauben, dass es auch gut ist, auch die Krankheit vielleicht, die sehr schwer ist, und trotzdem das Gute in der Krankheit zu suchen und immer daran zu denken, dass dieses Leben, was wir hier leben, ist so kurz im Vergleich zum ewigen Leben. Das ist noch nicht mal wie eine Sekunde in Millionen Jahren, glaube ich jedenfalls nicht, die Ewigkeit und dieses Leben hier. Und darin auch den Trost zu finden und dann auch den Wert der eigenen Krankheit auf jeden Fall nicht zu vergessen. Den Wert, den das eigene Leben auch hat durch diese Krankheit und durch das Schwere, was man tragen muss. Das würde ich auch der Person auf jeden Fall raten wollen.
Ist natürlich immer auch eine Gnade, ja, das klar zu empfangen. Aber natürlich, wenn man sich abwendet, dann ist es schwer, die Gnade dann zu empfangen. Dass das nicht ein Weg ist, der Ihnen einfach nur so zugeflogen ist, das haben wir, glaube ich, gehört, auch in dieser Sendung. Da haben Sie sich viel hineingebetet, hineingelebt in die Haltung, die Sie jetzt haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Sachs, für dieses von Gott getragen, mein Leben mit MS. Das ist das Thema gewesen heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gabi Fröhlich ist am Mikrofon und Sie können diese Sendung nachhören oder gerne weiterempfehlen, zum Beispiel im Podcast zu finden, dann unter der Rubrik Lebenslinien dann in Kürze. Vielen Dank nochmal, Frau Sachs, und auch, wir hoffen, dass wir vielen Mut machen konnten durch diese Sendung, gerade denjenigen, die eine schwere Krankheit zu tragen haben. Dankeschön dafür und auch Ihnen, von Herzen wirklich Gottes Segen für Ihren weiteren Lebensweg.
Und auch Ihnen nochmal vielen Dank und alles Gute, Gottes Segen. Wiederhören.